Meine Lieben, guten Morgen. Ich freue mich, euch unter das Wort zu bringen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sind im Römerbrief. Im Römerbrief geht's weiter, wieder Vers für Vers. Ja, gehen wir voran mit Gottes Gnade. Ich finde, als Prediger ist es immer ein sehr, sehr besonderes Privileg, wenn man sich auf eine Predigt vorbereiten darf, weil man verbringt zum einen viel Zeit damit, ja, also eine Predigt ist nicht vorbereitet in 15 Minuten, nicht in 20 Minuten, wohl eher in 20 Stunden oder länger. Und man sinnt sehr viel drüber nach, viel nachdenken, da rattert's oben. Denkt sehr viel drüber nach und manchmal rutsche ich so ein bisschen ab bei der Vorbereitung, weil ich immer denke, was kann ich jetzt den anderen sagen? Was müssen die anderen jetzt hören? Wie soll ich das am besten sagen? Anstatt zu sagen, Nico, lass doch mal das Wort zu dir reden. Denk jetzt nicht erstmal an die anderen, sondern lass doch das Wort erstmal zu dir reden. Sprich es zu dir. Und es hat bei der Vorbereitung sehr zu mir gesprochen. Gerade durch das Nachdenken, durch dieses Nachsinnen. Aber ich bin auch guter Hoffnung, dass es das Wort zu euch spricht, dass Gott heute zu euch spricht, ja, in seinem Geist. Wir sind im Römerbrief Folge 7. Ich habe den Titel gewählt, vielleicht für einen oder anderen nicht so ein angenehmer Titel, der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes mit dem Untertitel Das Zeugnis der Schöpfung. Der Zorn Gottes, das Zeugnis der Schöpfung. Wir sind ja im Kapitel 1. Wir haben schon einige Verse gemacht. Wir haben gesehen im ersten Kapitel, wie Paulus sich vorstellt. Und was auch der Anlass ist oder die Absicht des Briefes, warum er diesen Brief überhaupt schreibt. Ja, diese Verse sind wir im Detail durchgegangen. Und jetzt kommen wir zu Vers 18. Zu Vers 18. Es geht bis ins zweite Kapitel und weiter, wo es um das Gericht Gottes geht, über die Menschheit, über die Menschen. Letztes Mal haben wir die Verse 14 bis 17 behandelt, wo Paulus das Evangelium in einer sehr, sehr komprimierten Form, ja, in einer sehr starken Zusammenfassung darlegt. Vor allem in diesen Versen 17 bis 18 finden wir diese Quintessenz des Evangeliums. So habe ich die Predigt letztes Mal benannt, die Quintessenz. Ja, diese Verse fassen im Prinzip zusammen, was Paulus hier in diesem ganzen Römerbrief klar machen will, deutlich machen will. Dort heißt es, ich lese ab Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also dieses Evangelium ist eine Kraft, die radikal verändert, ja, indem Menschen allein, und das möchte ich nochmal betonen, allein aus Glauben mit Gottes Gerechtigkeit bekleidet werden, mit der Gerechtigkeit Christi und somit dann gerettet werden. Man fragt sich, vor was gerettet werden? Vor was? Wozu brauche ich diese Rettung? Vor dem Zorn, worüber wir dann in den nächsten Versen gleich lesen werden. Ja? Aber das ist das große Problem für den Menschen. Wir Menschen, wir schlagen uns ja mit verschiedenen Problemen, ja, um. Die einen Probleme sind eher so klein, lächerlich. Denkt, das ist doch kein Problem. Und man macht vielleicht daraus ein gigantisches Problem. Andere haben wiederum wirklich ernstzunehmende Probleme, große Probleme. Aber bei all dem sind all diese Probleme, sie sind nichts. Sie sind nichts, ich möchte diese Probleme nicht kleinreden, aber im Vergleich trotzdem sind sie nichts zu dem Problem, das der Mensch mit Gott hat. Der Mensch hat ein Riesenproblem, ein gewaltiges Problem. Gottes Zorn steht über dem Menschen. Und nur der Gerechte aus Glauben, nur der Gerechte aus Glauben wird hier bestehen. Er steht nicht unter dem Zorn. Alle anderen sind diesem Zorn hoffnungslos ausgeliefert. Ich frage dich hier schon zu Beginn der Predigt. Glaubst du? Glaubst du an Jesus Christus? Trägst du seine Gerechtigkeit? Oder sitzt du vielleicht hier, hörst Sonntag für Sonntag den Predigten zu, aber bist dir gar nicht bewusst, dass Gottes Zorn über dir ist, dass du keine Gerechtigkeit hast? Deine eigene vielleicht, die aber vor Gott nicht zählt. Lasst uns den Text lesen. Schlagt mit mir auf, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, Römer Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Die Verse 18 bis 20. Dort heißt es: Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist der Text, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden. Wir fangen wieder an. Bei dem ersten Vers, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. So fängt Paulus systematisch mit dem Evangelium an. Das ist der Anfang. Fängt man so das Evangelium an, ist doch eine frohe Botschaft, nicht wahr? Eine gute Nachricht. Und er fängt mit was an? Mit dem Zorn. Also das ist, ich sag mal, aus menschlicher Sicht kein guter Einstieg. Das stößt die Menschen eher ab, nicht wahr? Das macht das Evangelium viel mehr unattraktiv als attraktiv. Und das macht dich und mich, also die Überbringer, eher unbeliebt als beliebt. Aber so beginnt das Evangelium. Es beginnt bei Gottes Zorn. Es beginnt, wenn man so will, bei Gott selbst. Die funkelnd leuchtenden Sterne der Gnade und der Rettung im Evangelium sieht man erst in ihrer vollen Pracht, wenn der Himmel pechschwarz ist. Zuerst beginnt die schlechte Nachricht, die über uns Menschen kommt, damit wir die gute und die rettende Nachricht als wirklich gute Botschaft begreifen, damit wir die Kostbarkeit des Evangeliums begreifen. Du und ich, wir schätzen das Evangelium erst dann immer mehr, je mehr wir erkennen, vor was Jesus uns eigentlich errettet hat. Vor was hat er uns eigentlich errettet? Und so wird uns diese schreckliche Tatsache aufgezeigt: Gottes Zorn ist über allen Menschen. Das muss man erst mal schlucken, weil man ist sich dessen oft gar nicht bewusst, gell? Gottes Zorn, ich sehe das jetzt hier nicht so direkt. Gottes Zorn, wo ist der? Ist doch Sonnenschein. Ist doch Frieden. Aber er ist real. Wenn wir Gottes Wesen anschauen, wenn wir Gottes Wesenszüge kennen, dann wissen wir, dass Gott ein heiliger Gott ist, nicht wahr? Gott ist ein heiliger Gott. Heilig, Hagios, im Sinne von er ist rein. Er ist ohne Schmutz, ohne Sünde. Er ist abgesondert. Keine Sünde kommt in seine Nähe. So heißt es zum Beispiel in 1. Samuel 2,2: Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. 3. Mose 19 und in 1. Petrus 1 sehen wir es wieder. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Heilig. Jesaja, wir kennen diese Stelle, wurde schon oft in den Predigten vorgelesen. Jesaja Kapitel 6, wunderschön, könnt mit aufschlagen. Ich habe es jetzt hier nicht eingeblendet. Jesaja Kapitel 6. Ich lese jetzt nur die ersten 5 Verse. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Also Jesaja bekommt einen Einblick in diesen Thronsaal. Er sieht diese Heiligkeit Gottes. Die Engel anbeten, rufen: Heilig, heilig, heilig. Und was sagt er? Er muss vergehen in dieser Gegenwart. Er sagt: Ich bin ein Sünder. Ein Mann unreinen Lippens. In Gottes Heiligkeit können Sünder keinen Bestand haben. In dieser Heiligkeit wird unser Schmutz und unsere Sünde sofort offenbar. Gott ist heilig. Das ist sein Wesen. Wenn wir Gottes Wesenszüge kennen, dann wissen wir, dass Gott nicht nur heilig ist, sondern er ist auch gerecht. Er handelt und urteilt gerecht und richtig, wie es der Wahrheit entspricht. 5. Mose 32, 4: Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Psalm 11, 7: Denn gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er. Noch einer, Psalm 145, 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Der bekannte Prediger Paul Washer, er hat einmal gesagt, die schrecklichste Nachricht in der Bibel ist, dass Gott gut ist. Dass Gott gut ist. Und denkt man sich, ja, was ist denn so schlimm daran? Was ist so schlimm, dass Gott gut ist? Nun, wir sind es nicht. Also was macht ein guter und ein heiliger und ein gerechter Gott mit bösen Menschen? Antwort: Er zürnt. Es ist kein unkontrollierter, willkürlicher Zorn, sondern ein heiliger und ein begründeter und ein berechtigter Zorn. Gott muss Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, er muss darüber zürnen. Warum? Weil es sein Wesen verlangt. Überlegt mal, es wäre nicht so. Überlegt mal, Gott würde sich darüber freuen. Er würde sich freuen über Gottlosigkeit, er würde sich freuen über Ungerechtigkeit. Was wäre das für ein Gott? Versetzt euch mal in diese Situation. Was wäre es für ein Gott, der gefallen hätte am Bösen? Ein böser Gott, überlegt mal, der das ganze Universum ins Leben ruft und wir unter seiner Tyrannenherrschaft stehen. Was gäbe es da? Keine Hoffnung, keine Moral, keine Vergebung, keine Liebe, sondern eher was? Angst und Schrecken und Willkür. Gott sei Dank ist Gott so nicht. Und jetzt schaut dieser heilige und dieser gerechte Gott, er schaut auf die Erde und er sieht auf uns Menschen. Und er sieht, was wir auf dieser Erde treiben, was wir machen. Und er sieht, schaut her, wie es in dem, ich habe schon zugeschlagen, in Römer 1 heißt, er sieht alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und das macht ihn zu Recht zornig, eben weil Gott ist, wie er ist. Diese beiden Begriffe, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, das sind sehr allgemeine Begriffe, sehr, sehr umfassend. Wie ist das bei euch, wenn ihr Gottlosigkeit hört, an was denkt man da? Man denkt halt an Menschen, also mir ist das eingefallen, an Menschen, die halt ohne Gott leben, die von Gott halt nichts wissen wollen, die in Rebellion gegen Gott leben, die ihn verachten. Ja, so ist Gottlosigkeit. Wenn wir von Ungerechtigkeit hören, dann denken wir an Menschen, die halt nicht richtig handeln, sondern ungerecht handeln. Sie handeln moralisch falsch. Sie leben nicht richtig. Sie leben nicht recht, sondern ungerecht. Sie sind ungerecht zu anderen auch. Also sehr, sehr vieles fließt in diese Begriffe mit ein. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Aber diese beiden Begriffe, die haben auch, das sehen wir dann im Laufe des Textes, eine genauere, eine konkretere Bedeutung. Sind nicht nur allgemein, sie stehen für eine bestimmte Sache. Um welche Sache, um welche Handlung geht es? Auf was ist Gott so zornig? Was ist denn so gottlos und ungerecht? Was ist es? Und schaut mal, wie es hier heißt. Ich lese nochmal Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Wir könnten auch anstatt besitzen, könnte man sagen, niederhalten, zurückhalten oder besser noch unterdrücken. Unterdrücken. Also die Menschen unterdrücken die Wahrheit. Sie lassen die Wahrheit Gottes, und zwar eine bestimmte Wahrheit, nicht an sich heran. Sie unterwerfen sich hier nicht, sondern sie versuchen sie, wenn man so will, zu ersticken. Der R.C. Sproul, der beschreibt es mit einer Stahlfeder. Ihr kennt das vielleicht, so eine Stahlfeder. Oder ich muss vielleicht denken, kennt ihr noch diese alten Matratzen mit diesen Federn innen drin? Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr so. Und man drückt diese Feder runter. Und sie presst aber dagegen und man drückt weiter runter und runter. Und man muss sie unten halten, weil wenn man loslässt, schießt die Wahrheit hoch. Und der Mensch, er drückt diese Feder, diese Wahrheit mit Kraft runter. Schaut mal im ersten Kapitel, Vers 25, gibt uns so einen ähnlichen Gedanken wieder. Da heißt es, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Also in dieser Sache gerade, in dieser Handlung, da manifestiert sich Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, über die Gott so zornig ist. Darüber zürnt er so. Warum Ungerechtigkeit? Ungerecht, weil es falsch ist. Es ist falsch, diese Wahrheit zu unterdrücken. Es ist falsch, diese Wahrheit einzutauschen gegen eine Lüge. Und warum gottlos? Warum Gottlosigkeit? Weil Gott seiner Ehre beraubt wird. Gott wird der Ehre des Dankes beraubt. Sie beten ihn nicht an, sie verherrlichen ihn nicht, sie danken ihm nicht, obwohl ihm doch Ehre gebührt. Und es ist interessant, ich habe mal nachgeschlagen, dieses Wort Gottlosigkeit, das kommt wirklich von diesem Wort verehren. Das wusste ich gar nicht. Es kommt von dem Wort verehren, aber halt das Gegenteil davon. Also nicht verehren. Ja, Gottlosigkeit im Sinne von Nichtverehrung, Nichtehrung. Und genau das lesen wir. Das machen die Menschen. Sie unterdrücken die Wahrheit und sie verehren Gott nicht. Welche Wahrheit? Was denn genau? Welche Wahrheit wird hier niedergehalten? Lasst uns weiterlesen. Verse 19 bis 20. Weil, es gibt einen Grund, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Gott hat der Menschheit eine Wahrheit kundgetan, eine Wahrheit offenbart, eine Wahrheit, wenn man so will, aufgedeckt. Theologen sprechen auch hier von der allgemeinen Offenbarung. Und was ist das? Das ist die Wahrheit, dass man anhand der Schöpfung, anhand von dem Geschaffenen, Gott erkennt. Oder zumindest etwas von Gott erkennt. Mit anderen Worten, Paulus sagt, dass das Sichtbare auf das Unsichtbare schließen lässt. Dass das Erschaffene auf den Erschaffer zurückführt. Dass die Schöpfung auf den Schöpfer hinweist. Ich will euch ein Bild einblenden. Kennt ihr das? Stimmt, haben das schon ein paar von euch gesehen. Sieht man immer wieder in Amerika. Und das ist der Mount Rushmore, so heißt es. Und darauf sind vier Köpfe abgebildet, vier amerikanische Präsidenten. Die haben eine große Rolle gespielt in der Zeitgeschichte, sage ich mal, Amerikas. Von euch aus links George Washington, dann kommt Jefferson, dann kommt Roosevelt und dann kommt Lincoln. Und wenn ihr drauf schaut und das seht, was denkt ihr? Sagt ihr, naja, da hat sich die Natur ein Spiel erlaubt, hat über Jahrtausende rum und hin und her geformt und dann sind halt diese Köpfe entstanden. Keiner wird sowas sagen, nicht wahr? Sondern wir schauen drauf und sagen, ja, ist doch klar, dahinter steckt ein Künstler. Dahinter steckt ein Bildhauer. Den hat man vielleicht noch nie gesehen. Ich habe auch seinen Namen nicht gekannt. Ist auch, glaube ich, schwierig auszusprechen. Gutzon Borglum. Borglum. Egal, ich lasse. Auf jeden Fall, dahinter steckt ein Bildhauer, wenn wir das sehen, ja. Wir sehen dieses Werk und können darauf schließen, das ist kein Zufall, sondern dahinter steckt ein Erschaffer. Einer, der das Ganze kreiert hat, gemacht hat. Und ich will nur mit diesem Beispiel zeigen, so ist es auch mit der Schöpfung Gottes, nicht wahr? Wir schauen, wir betrachten die Schöpfung Gottes. Ihr seht den Himmel, ihr seht die Vögel, ihr seht die Berge, ihr seht die Täler, ihr seht alles um euch herum. Und dann sagt ihr am Ende, ja, es ist so erstaunlich, da ist ein Erschaffer dahinter. Ein Künstler, ein Schöpfergott steht dahinter. Also wir betrachten das Sichtbare und schließen auf das Unsichtbare oder auf den Unsichtbaren. Ich behaupte, wir heute zu dieser Zeit, wir sind sehr, sehr privilegiert. Warum? Weil wir durch moderne Wissenschaften und durch auch neue Technologien einen tieferen Einblick in Gottes Schöpfung bekommen können. Das hatten viele Leute damals nicht, also diese Technologie. Sie hatten auch Einblick in die Schöpfung und dachten, wow, da ist ein Schöpfergott. Aber wir haben heute durch diese ganzen Erfindungen haben wir nochmal so einen tieferen Einblick, wo wir keine Entschuldigung mehr haben. Da kommen wir noch mehr in Staunen. Ich will euch ein bisschen was erzählen, damit wir ein bisschen dafür sensibel werden. Durch die Astronomie wissen wir, dass die Erde sich in einem Sonnensystem befindet. Ja, wir wissen das. Die Erde kreist um die Sonne. 8 Planeten, so bekannt, kreisen um die Sonne in einer ganz präzisen, genauen Ordnung. Wissenschaftler sprechen davon, dass sich die Erde in einer habitablen Zone, also einer bewohnbaren Zone befindet. Das heißt, das Wasser bleibt flüssig. Das Wasser bleibt flüssig auf der Erde, ja? Nicht das ganze Wasser verdampft und nicht das ganze Wasser erfriert, sondern es bleibt flüssig. Und was heißt es? Bekanntlich, wo Wasser ist, da ist auch Leben. Da ist auch Leben. Das heißt, dass dieser Abstand zwischen der Erde und auch der Sonne genau ist. Wer die Erde näher, wird das Wasser verdampfen. Wie bei der, wenn wir die Venus angucken, die ist näher dran, da ist 400 Grad heiß. Die Erde ist aber auch nicht der Mars, etwas weiter weg, da ist es minus 60 Grad. Nein, sie hat genau die richtige Entfernung, ist sehr, sehr präzise. Wer hat diese schwere Erdkugel dort in die Luft gehängt, in einem so präzisen Abstand, dass Leben möglich ist? die DNA, jetzt wird's peinlich, Desoxyribonukleinsäure. Das ist ein guter Zungenbrecher, sagen wir mal 10-mal hintereinander. Nein, das machen wir nicht, aber es ist eine Doppelhelix, so sieht es aus. Und das ist wie ein Bauplan. Wenn du ein Haus baust, hast du einen Bauplan. Das ist der Bauplan von dir und mir. Da drin steht alles, wie du gemacht worden bist, was du für eine Augenfarbe hast, was du für eine Haarfarbe hast, was du für eine Körpergröße bekommen wirst, was du sogar von deinen Eltern vererbt bekommen hast und für welche Krankheiten du sogar anfällig bist. Und viele weitere Sachen noch. Also die DNA ist ein Bauplan oder eine Anleitung für deinen Körper. Sie sagt deinem Körper, wie er sich zu entwickeln hat, wie er zu funktionieren hat. Wer legt diese Information? Das sind ja ganz geordnete Informationen. Ganz präzise, das ist kein Zufall. Wer legt diese Informationen da hinein? Der Zufall? Die Evolution? Wisst ihr, eine Amöbe, was ist das, eine Amöbe? Ich musste mich erst mal ein bisschen schlau lesen. Ich dachte am Anfang, das ist irgendwie so ein Verwandter von einer Möwe, ein Vogel. Aber nein, die Amöbe ist eine ganz, ganz kleine, blend's mal ein, also nicht rechts unten, sondern links oben, ja, da. Eine einfache Lebensform. Sie ist sehr winzig klein, man sieht sie unter dem Mikroskop. Und sie besteht nur aus einer einzigen Zelle. Eine Zelle. Dieser bekannte Darwinist Richard Dawkins, vielleicht kennen ihn viele, er gibt zu, dass allein in diesem Zellkern, in dieser Amöbe, mehr Informationen drin sind als in 30 Bänden der Enzyklopädie Britannica zusammen. Also das ist das daneben, die Bücher. Steht ja schon viel drin. Und selbst dieser Darwinist, dieser auch Atheist, er sagt, in dieser Amöbe sind mehr Informationen als da in dieser Enzyklopädie. Vielleicht nur kurz, damit wir so ein Verhältnis bekommen. Eine Amöbe, habe ich gesagt, hat eine Zelle. Wisst ihr, wie viele Zellen der Mensch hat? Wie viel du und ich haben? 30 bis 40 Billionen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Könnt ihr das? Also das ist, glaube ich, so eine Zahl, die können wir gar nicht zuordnen. Ja? Die schwirrt da irgendwo oben, aber wir wissen, aha, sehr viel, sehr viel. Und da dachte ich mir, wie mache ich das vielleicht deutlich? Wenn die Amöbe ein Legostein ist, ein kleiner Legostein, dann ist der Mensch wie eine ganze Lego-Welt. Mit Städten, mit Fahrzeugen, mit Figuren, mit Wolkenkratzern, mit allem dran. Überleg mal! Verblüffend, wie viel strukturierte Information, wie viel Codes unser Körper enthält. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee? Ja? Wenn, dann bringt es dich hoffentlich zum Erstaunen. Der Bayer wird sagen, da haut's mir das Blech weg. Und es ist so. Man schaut sich das an und denkt, umgeben von Wundern, von Sachen, die man nicht dem Zufall zuschreiben kann. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich habe noch ein Beispiel, dann ist Schluss. Man könnte natürlich die Liste unendlich führen. Ich schaue mit meinem Sohnemann Henry, der gerade ein bisschen abgelenkt ist, schaue mit ihm immer wieder ein Tierbuch von DK. DK-Verlag, sehr gute Bücher, kann ich euch sehr empfehlen. So schöne Bilder. Und dann kamen wir zu einem Tier, dem hier. Der allgemeine Begriff ist Fisch. Wenn man genau ist, ist das der sogenannte Papageifisch. Der Papageifisch. Manche sind bunter, manche nicht so bunt. Guck, der hat eine schöne Farbe. Und jetzt haltet euch fest, ich dachte mir, soll ich das Beispiel bringen oder nicht? Ich fand das Beispiel sehr, sehr faszinierend und lustig. Vielleicht findet ihr es eklig, aber ich sage es trotzdem. Dieser Papageifisch, der lebt von Algen. Und diese Algen, die befinden sich in den Korallen. Und der hat so einen speziellen Schnabel, das sieht man hier nicht so. Der hat keine Zähne, der hat wirklich so einen granitharten Schnabel, wahrscheinlich wie so ein Papagei. Und der zerbeißt und zermalmt diese Korallenkruste, wenn man so will, um an die Algen zu kommen. Aber der frisst alles auf. Das geht alles rein, alles in die Verdauung. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, davon lebt er halt. Ja, das ist nicht das. Dann verdaut er das Ganze und dann scheidet er das Ganze wieder aus. Diese Korallenreste. Wisst ihr, was der ausscheidet? Sand, weißen Sand. Und dieser Sand wird an die Küste gespült und bilden unsere karibischen Strände. Also du gehst auf in die Tropen, auf einen Sand, das ist schon ein schöner Sand. Eigentlich liegst du auf Papageifisch-Exkrementen, wenn man so will. Zumindest zu einem großen Teil. Unglaublich, oder? Und es gibt auch so niedrige Gewässer, da sammelt sich Sand, ja? Da sammelt sich dieser Sand und es bilden sich neue Inseln, darauf wachsen Bäume. Von diesem Papageifisch. Überlegt mal. Also, jetzt kann man auf zweierlei reagieren. Du hast das alles gesehen. Jetzt kann man auf zweierlei reagieren. Entweder ich sage, preis die Evolution, preis die Laune der Natur, preis den Zufall. Oder preis den Herrn. Amen. Preis den Herrn. Welche Haltung hast du heute? Ich will es persönlich auch an dich richten. Betrachtest du heute die Schöpfung, das Geschaffene? Schaust du es dir an und siehst darin den Schöpfer Gott, den unsichtbaren Erschaffer? Oder schaust du dir das an und sagst, das ist alles Zufall. Das ist die Evolution. Das ist ein Zusammenwürfen von Chemikalien. Auch dieser Papageifisch. Ich hoffe, du siehst unseren Herrn und Schöpfer Gott darin. Zurück zum Text, weg vom Papageifisch. Das, was Paulus hier in diesen Versen 19 und 20 deutlich macht, ist im Prinzip das, was wir auch im Psalm 19 finden, wo es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Meschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Die Schöpfung, das Erschaffene, es predigt. Da draußen sind Prediger, Verkündiger in allen Varianten. Und sie predigen unaufhörlich diese Wahrheit jedem einzelnen Menschen, egal ob du hier lebst, ob in Bayern, ob in Mongolei, ob in Tumbuktu, egal wo du lebst. Die Schöpfung predigt. Was predigt sie? Gott ist da. Gott ist da. Gott steht hinter all dem. Gott bezeugt sich allen Menschen anhand der Schöpfung. Also der Mensch, er hat diese Erkenntnis, dass es Gott gibt. Der Mensch weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Er weiß eigentlich, dass er ihm alles zu verdanken hat, weil Gott hat es ihm offenbart, wie wir es gelesen haben. Er hat es ihm offenbart, aber was macht der Mensch? Was macht der Mensch jetzt? Er sieht das, er sieht diese Wahrheit und er, Stahlfeder, er unterdrückt dieses Wissen, er unterdrückt diese Wahrheit, er unterdrückt diese Erkenntnis. Er unterdrückt diese unüberhörbare Verkündigung der Schöpfung. Paulus sagt hier, das Unsichtbare, also seine ewige Kraft und Göttlichkeit, wird anhand der Schöpfung wahrgenommen. Also wenn du die Natur anschaust, dann siehst du darin was? Gottes Kraft, sagt er hier. Das heißt Dynamis, das ist übrigens das gleiche Wort, was wir hier in Vers 16 hatten. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Ja? Und dieses Wort Kraft, das drückt sehr viel Fähigkeit aus. Können. Gott kann das. Gott verändert Menschenherzen durch das Evangelium radikal. Und Gott hat Kraft, ewige Kraft. Wir könnten auch sagen Macht, Allmacht, die Welt ins Leben zu rufen, das Universum in die Existenz zu rufen. Das sehen die Menschen, die schauen drauf und sagen, oh, das kann kein Zufall sein. Da steht ein mächtiger Gott dahinter, seine ewige Kraft. Dann sagt Paulus Göttlichkeit. Und da fand ich interessant diesen Begriff. Im Griechischen gibt es zwei Wörter, die sich in ihrer Feinheit unterscheiden. Ja? Ihr könnt sagen, bei einem ist so ein I-Pünktchen, beim anderen nicht. Ja? Das eine ist Theotes und das beleuchtet Gottes Wesen. Wie Gott ist, seine Persönlichkeit. Und das finden wir wo? In Jesus Christus. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ja. Ihr seht mich, ihr seht den Vater. Das ist dieses Wort Theotes. Das macht Paulus hier nicht. Er nimmt nicht dieses Wort. Das andere Wort, das ist das Göttlichkeit hier. Theotes. Kommt noch ein I mit rein. Theotes. Das ist das Wort. Es bedeutet Göttlichkeit, also das, was Gott zu Gott macht in den Augen der Menschen. Das heißt, die Menschen betrachten die Schöpfung und sie sagen, das ist göttlich. Da ist ein Gott dahinter. Das führt alles zu einem Gott. Also hier geht es weniger so, um das Wesen Gottes zu beleuchten, sondern alles zeigt auf ihn. Das ist göttlich. Ja, da gab es so ein Bild, man sagt, es ist wie mit einer Sonne. Das ist wie das Sonnenlicht, ja, man spürt es, man spürt das Sonnenlicht, man spürt diese Wärme und man merkt, es kommt von einer mächtigen Quelle. Ja, nämlich was? Der Sonne, ja. Es ist so wie die Spur Gottes in dieser Schöpfung. Das nennt Paulus hier. Schließt alles auf Gott. Und Theotes wäre praktisch die Sonne selbst, wie die Sonne ist, das Wesen. Ja, damit wir so ein bisschen den Unterschied sehen. Also ganz einfach. Der Mensch erkennt in der Schöpfung Gottes was? Gottes ewige Macht, seine ewige Allmacht und seine Göttlichkeit. Sagt, da ist ein allmächtiger Gott dahinter. Alles weist auf ihn hin. Und dann sagt er hier, beides wird in dem Gemachten wahrgenommen. Also wir können das Wort wahrgenommen auch mit dem so übersetzen, mit dem Verstand begreifen. Bei manchen, ich glaube, bei der Schlachterübersetzung steht drin, durch Nachdenken wahrgenommen. Also das heißt, durch bewusstes Begreifen, gedanklich. Man denkt darüber nach und man versteht es. Ich war am Freitag, habe ich die Kinder in die Kinderstunde gebracht und bin ich mit dem Auto bisschen aufs Feld gefahren, bisschen raus. Und dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen. Und da war kein Asphalt, da war gar nichts, da war nur Schöpfung um mich herum. Und dann dachte ich mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man ist ja heute immer so im Stress und in der Hektik und man hat keine Zeit und jetzt den Sternenhimmel mal anzugucken und so. Man ist hektisch, man ist innen drin aufgewühlt und man nimmt sich, sind wir ehrlich, man nimmt sich für sowas zu wenig Zeit oder gar keine Zeit. Gibt ja auch Ausnahmen, denke ich. Und dann dachte ich mir, komm Nico, halt inne, geh mal ganz ruhig spazieren. Und dann habe ich mal bewusst darauf geachtet und es war so ein schöner, fast schon traumhafter Moment. Ich stehe da und ich nehme alles wahr, was um mich herum passiert. Und dann höre ich so die Vögel, ich höre die Grillen zirpen, ich höre, wie die Bäume in dem Moment rascheln, also die Blätter, weil der Wind durchgeht. Ich spüre den Wind, ich schaue in den Himmel und ich sehe die Wolken, die waren so interessant verteilt, also wie so kleine Schäfchen. Überall könnte man Schäfchenzählen spielen. So schön. Und dann schaue ich mir das alles an und ich lasse das auf mich wirken. Und dann siehst es und du denkst drüber nach. Du denkst drüber nach. Nicht nur betrachtest es, du siehst es, sondern das macht was mit dir. Du denkst nach und denkst, wie? Ich meine, für uns klar, woher kommt das alles? Na klar, Gott steckt dahinter. Aber die Bibel sagt, der Mensch, er sieht das und er denkt nach. Und dieses Nachdenken, es führt ihn zum Schöpfergott. Es führt ihn dahin. Es führt ihn dahin, wenn der Mensch nachdenkt und aufrichtig ist. Aber in diesem Moment, und dazu kommen wir dann später in den nächsten Versen, das hat jetzt keine Zeit mehr, aber der Mensch macht in diesem Moment den hier wieder. Und unterdrückt diese Wahrheit. Auch gerade in dem Betrachten und in dem Nachdenken. Alles führt dahin. Und er sagt, nein. Und drückt es runter. Könnt ihr noch? Kommen jetzt gleich zum Schluss. Bald. Wir wissen, dass allein durch das Betrachten und durch das Nachdenken der Schöpfung kein Mensch gerettet wird. Wird kein Mensch gerettet, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, nicht wahr? Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn ein Mensch, egal wo er lebt, egal in welchem Ureinwohnerstamm er sich befindet, wenn er diese herrliche Schöpfung sieht, wenn wir diese herrliche Schöpfung sehen, betrachten, darüber nachdenken. Und wenn der Mensch sagt, ja, es gibt einen, ich will mich auf die Suche nach diesem Schöpfergott begeben. Warum? Weil ja überall seine Handschrift zu lesen ist. Wenn dieser Mensch Gott sucht, Gott wird sich ihm offenbaren. Er wird ihm das Evangelium herantragen, wie auch immer. Ich weiß nicht wie, vielleicht kommt ein Missionar, vielleicht auch keiner, vielleicht bekommt er eine Bibel in die Hand gedrückt, vielleicht läuft ein Christ über den Weg, weiß es nicht. Wenn ein Mensch Gott sucht, wird Gott sich ihm offenbaren und er wird seinen Sohn offenbaren, weil nur in ihm haben wir Rettung, nicht in der Schöpfung, in ihm, dem Schöpfer. Wie schon oft genug gesagt, in der Realität ist es leider so, dass der Mensch nachdenkt und nicht nach Gott sucht, sondern sich vielmehr von ihm entfernt. Aber das sehen wir dann in den nächsten Versen. Ich mache noch hier den letzten Satz in Vers 20. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Anapologetos. Das heißt, sie sind unentschuldbar. Kein Mensch. Du und ich, kein einziger auf dieser Welt ist zu entschuldigen, ist unentschuldbar. Es ist unabstreitbar. Kein Mensch kann sich vor Gott rechtfertigen, wenn er eins vor ihm stehen wird, vor dem Richterstuhl. Gott hat zu ihm gesprochen. Für viele durch das Evangelium, aber auch für viele, die das Evangelium nie gehört haben, durch die Schöpfung. auch wenn Menschen, ich sage es nochmal, von Jesus Christus und der Bibel noch nie was gehört haben, bezeugt sich Gott durch die Schöpfung zu Menschen. Keiner wird eine Ausrede haben. Und nach diesem Maß der Offenbarung, also was der Mensch an Offenbarung bekommen hat, danach wird er gerichtet. Gott ist kein Gott, der sagt, ich lasse dich nichts über mich wissen, du weißt gar nichts über mich und ich werde dich richten. Nein, Gott offenbart sich jedem. Und nach dem Maß der Offenbarung wird der Mensch gerichtet. Wie hat er sich verhalten mit der Offenbarung? Hat er Gott gesucht, weil er die Schöpfung gesehen hat? Hat er gesagt, nein? Seine Handschrift, Gottes Handschrift, ist deutlich in der Schöpfung zu sehen. Aber anstatt Gott zu preisen, macht der Mensch das Gegenteil. Er beraubt Gott des Dankes und der Ehre. Warum dann das nächste Mal? Ich möchte zum Schluss kommen. Du sitzt heute hier und du und ich und wir sind besonders privilegiert. Warum? Du hast nicht nur Gottes allgemeine Offenbarung, nämlich die Schöpfung, sondern du hast Gottes konkrete, spezielle Offenbarung im Wort Gottes. Und darin erfährst du im Wort Gottes nicht nur Gottes ewige Kraft und Göttlichkeit, sondern du erfährst, was Gott konkret macht, um dich und mich zu retten vor seinem Zorn. Er sandte seinen Sohn. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und so wie ich am Anfang es gesagt habe, frage ich dich nochmal, glaubst du an seinen geliebten Sohn? Denn nur in ihm haben wir Frieden und stehen nicht unter Zorn. Oder sitzt du hier und lehnst ihn bis heute noch ab? Und denkst am Ende, ach, alles wird doch irgendwie gut gehen. Und merkst nicht, dass dieser Amboss des Zornes über dir ist und hängt an einem seidenen Faden und könnte jederzeit auf dich herabkrachen. Und dann musst du Verantwortung tragen für dein ganzes Leben. Sei es über die Schöpfung, sei es durch das Wort. Gott redet zu dir. Was machst du? Ich möchte abschließen mit den Versen aus Römer 5, Verse 8 und 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Amen.